vor den ersten Tagen Jesus. Monday's child is fair of face. Tuesday's child is full of grace. Wednesday's child is full of woe. Thursday's child has far to go. Friday's child is loving and giving. Saturday's child works hard for a living. But the child born on Sabbath day is fair and wise and good and gay. Dies ist ein alter Reim aus dem südlichen England. Der Autor ist nicht bekannt, kann man bei Wikipedia nachgucken, aber der Reim ist im englischen Sprachraum weit verbreitet. Ich möchte ihn kurz übersetzen. Leider gehen mir dabei die Reime verloren. Das habe ich nicht geschafft. Aber den Sinn, den habe ich, glaube ich, eingefangen. Ein Montagskind hat ein schönes Gesicht. Ein Dienstagskind ist voller Gnade. Ein Mittwochskind trägt volles Leid. Ein Donnerstagskind wird es zu etwas bringen. Ein Freitagskind ist liebend und freigebig. Ein Samstagskind arbeitet schwer, um zu leben. Aber ein Kind, geboren am Sonntag, ist schön, weise, gut und fröhlich. Dieser Reim scheint etwas einzufangen, was wir alle verstehen. Irgendwie wissen wir, dass es sehr wichtig ist, wie etwas anfängt. Ja, es scheint wichtig zu sein, wie etwas beginnt. Weitere Beispiele wären, das haben wir gerade hinter uns, Silvester. In fröhlicher Runde oder im Gebet, mit dem rechten Fuß aufstehen oder dergleichen. Das Prinzip, wie etwas anfängt, das ist uns allen bekannt. Voltaire hat gesagt, der erste Schritt, den du unternimmst, mein Sohn, ist der, von dem der Rest deiner Tage abhängt. Ein Pastor, Alexander Clark, hat einst gesagt, lasst uns gut auf unsere Anfänge Acht geben und die Resultate werden sich schon um sich selbst kümmern. Manch einem mag von klein auf gesagt worden sein, alles so zu beginnen, wie er es weiterzuführen gedenkt. Irgendwie ist es doch so, dass so, wie man etwas beginnt, die Menschen um einen herum vermuten, dass man dann auch so weitermachen wird. Heute Morgen wollen wir den Beginn des Christentums mit dem Leben Jesu betrachten. Insbesondere wollen wir uns auf den Anfang des Wirkens Jesu in den ersten Versen des Markus-Evangeliums konzentrieren. Noch genauer gesagt wollen wir den Anfang von Jesu Wirken auf der Erde vor etwa 2000 Jahren betrachten. Lesen wir dazu Markus 1, die Verse 1 bis 8. Das ist auf dem Zettel, oder wer eine Bibel hat, kann das nachschlagen. Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Wie geschrieben steht im Propheten Jesaja: Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg bereiten soll. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Steige eben. Johannes der Täufer war in der Wüste und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus das ganze jüdische Land und alle Leute von Jerusalem und ließen sich von ihm taufen im Jordan und bekannten ihre Sünden. Johannes aber trug ein Gewand aus Kamelhaar und einen ledernen Gürtel um seine Lenden und aß Heuschrecken und wilden Honig und predigte und sprach: Es kommt einer nach mir, der ist stärker als ich. Und ich bin nicht wert, dass ich mich vor ihm bücke und die Riemen seiner Schuhe löse. Ich taufe euch mit Wasser, aber er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. In diesen ersten Versen des Markus-Evangeliums gibt uns Markus den Schlüssel zu seinem ganzen Buch, das heißt zu seinem Evangelium. Christus ist nämlich der Schlüssel. Wenn man das Markus-Evangelium verstehen möchte, dann muss man Christus verstehen. Ist euch aufgefallen, dass in den ersten Versen einige der ersten Worte über Jesus von Nazareth stehen? Viele Menschen glauben, dass das Markus-Evangelium das erste war, welches geschrieben wurde, vielleicht etwa um 60 nach Christus. Die ursprünglichen Jünger Jesu starben allmählich bzw. wurden getötet. Petrus war vor kurzem den Märtyrertod in Rom gestorben. Und von Markus weiß man, dass er ein guter Vertrauter und Gehilfe oder auch Jünger von Petrus war. Auch im Johannesevangelium ist Markus erwähnt. Viele Hinweise in diesem Evangelium, zeigen jedoch, dass es sich bei diesem Evangelium um einen Augenzeugenbericht von Petrus handelt, niedergeschrieben von Markus. Nun war es soweit, dass die ersten Apostel gestorben waren und das Markus-Evangelium scheint geschrieben worden zu sein, um folgende sehr wichtige Frage zu beantworten, nämlich, wer ist Jesus? Und diese Einleitung des Markus-Evangeliums, die wir heute Morgen studieren wollen, beantwortet genau diese Frage. Zuerst erfolgte die Antwort auf die Frage nach Jesus mit Zitaten aus dem Alten Testament. Dann, indem der Dienst von Johannes dem Täufer betrachtet wird. Zuletzt beantwortet Markus die Frage nach Jesus durch die Botschaft von Johannes dem Täufer. Diese Antworten wollen wir heute Morgen genau betrachten. In den Versen 2 und 3 die Zitate aus dem Alten Testament und dann werden wir uns auf den Dienst von Johannes dem Täufer konzentrieren. In den Versen 4 und folgenden. Danach werden wir zu dem springenden Punkt dieser Passage kommen. Es ist so wie bei konzentrischen Kreisen vom Alten Testament zum Dienst des Johannes dem Täufer zum springenden Punkt der Passage. Also so werden wir uns voranpirschen. Wir wollen einmal sehen, ob es uns die Ausrichtung auf das Alten Testament hilft, zu verstehen, worum es im Christentum geht. Vielleicht wird das Christentum dann auch einen besseren Zugriff auf uns haben. Zuerst einmal nun das Alte Testament. Gerade haben wir, gerade nicht so lange her, das Weihnachtsfest gefeiert und wir denken vielleicht, dass man bei der Geburt Jesu ansetzen sollte. Das ist dann schon ein natürlicher Ausgangspunkt, um eine Biografie beginnen zu lassen. Etwa so, er wurde im Klinikum in Osnabrück geboren, wuchs in Osnabrück auf, tat dies und das. Markus setzt jedoch interessanterweise viel früher an. Er bettet die Geschichte Jesu in den geschichtlichen Kontext von Gottes Handeln mit seinem Volk, dem Volk Israel, ein. Somit sagt Markus, dass dies nicht etwa wie eine Geburt im Klinikum in Osnabrück war, sondern dieser Jesus, von dem wir hier lesen, steht im Zentrum von Gottes Plan. Und dies schon vor Beginn der Zeit. So hatte Gott es von jeher geplant. Markus beginnt, indem er zwei Prophetien aus dem Alten Testament zitiert. Das erste Zitat stammt von Maleachi. Maleachi 3, Vers 1, wer das nachschlagen möchte, war ein Prophet, der etwa 400 Jahre vor Jesus gelebt hatte. Und er hatte prophezeit, was Markus in Vers 2 zitiert. Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg bereiten soll. Dann schließt Markus noch ein zweites Zitat in Vers 3 an. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Steige eben. Diesmal zitiert er aus Jesaja 40, Vers 3. Diese Worte waren weitere 300 bis 400 Jahre vor Maleachi prophezeit worden. Markus beginnt sein Evangelium also nicht mit Worten aus der Zeit, in der Jesus auf der Erde lebte, sondern er zitiert Aussagen über Jesus, die zu einem Zeitpunkt schon Jahrhunderte alt waren. Zu diesem Zeitpunkt schon sehr alt waren. 700 Jahre vielleicht. So zeigt uns Markus, dass das, was hier passiert, viel älter ist als nur die Geschichte vom Leben Jesu auf der Erde. In Vers 2 sagt Gott, dass er jemanden senden wird. Einen Boten. Ein Bote ist jemand, der nicht seine eigene Botschaft bringt, sondern in diesem Fall Gottes Stimme bringen wird. Und so sehen wir in Vers 3 ist die Rede von einer Stimme, die ruft. Die Prophetien sagen, dass jemand kommen wird, gesandt von Gott und mit einer Stimme, einer Botschaft von Gott. Im Mittelpunkt dieses Kommens steht seine Stimme, diese Botschaft, dieses Wort, das durch sie verkündet wird. Dieses Wort sollte in der Wüste gepredigt werden. Warum eigentlich in der Wüste? Warum in dieser trockenen Wildnis? Warum sandte er diesen Boten dort in diese Einöde? Das ist schon sehr interessant. Und wir hatten das auch gerade eben in einem der Lieder. Da war auch die Rede von der Wüste. Ein weiterer Prophet des Alten Testaments, Hosea, schreibt in Hosea 2, Vers 16, darum siehe, ich will sie locken und will sie in die Wüste führen und freundlich mit ihr reden. Israel war Gottes Volk, das in der Wüste wanderte, und Gott wollte sie zu sich zurückholen. Die Wüste, symbolisch gesehen, zeigt den Juden, wer sie wirklich waren. Sie waren Gottes Volk, das in der Wüste wanderte. Die Wüste war im Alten Testament verbunden mit dem Verharren in Sünde und der Notwendigkeit, Buße zu tun, umzukehren, um wieder Gottes Eigentum bzw. Gottes Volk im eigentlichen Sinne zu werden bzw. zu sein. So wie das Volk Gottes, als es aus Ägypten herausgeführt worden war, so prophezeite Gott bereits im Alten Testament, dass er sein Volk zu sich zurückbringen würde, indem er sie wieder in die Wüste rufen würde. Er wollte seinen Boten in die Wüste schicken, um sie wieder zu sich zu locken. Und so würde dieser Bote kommen, um in der Wüste zu predigen. Und all dies sollte geschehen, um den Weg zu bereiten, den Weg des Herrn. Kennt man das noch heute, den Weg bereiten? Ich denke an den roten Teppich. Hier ist hier schon mal jemand auf einem roten Teppich gelaufen? Wird der rote Teppich heute noch ausgerollt? Klar, bei Staatsempfängen, bei Adligen, wichtigen Persönlichkeiten und sogar in Hollywood und Bollywood und wie ich jetzt gesehen habe, in Graz, in der Weihnachtszeit, auch auf dem Weihnachtsmarkt lagen rote Teppiche, denn die Kunden sind ja wichtig. Genauso prophezeiten es die Alten Testament-Propheten Jahrhunderte zuvor. Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg bereiten soll. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Steige eben. Verse 2 und 3. Es wird einer kommen, der den Weg bereiten wird. Schon Jahrhunderte vor Jesu Leben auf der Erde war es gesagt worden. Der Weg des Herrn sollte bereitet werden. Es sollte jemand kommen, der noch viel mächtiger war als dieser Bote. Markus hatte diese Person schon im ersten Vers seines Evangeliums genannt. Markus stellte zuerst einmal ganz klar, dass Jesu Kommen schon lange vorher von Gott vorausgesagt und angekündigt war. Das Alte Testament, sagt Markus, zeigt schon auf Jesus. Diese Jesus-Bewegung ist laut Markus somit keine noble Erfindung, sondern war prophezeit, vorausgesagt und versprochen, sie war Gottes Plan. Aber laut Markus ist es nicht nur das Alte Testament, das auf Jesus zeigt, sondern Markus sagt auch, dass Johannes der Täufer auf Jesus zeigt. Wenn ihr einen markanten Vers von denen, die wir eben aus dem Markus-Evangelium gelesen haben, wenn ihr einen Vers da rausgreifen würdet, welchen würdet ihr rausgreifen? Okay, ich will jetzt keine Antwort haben, aber wahrscheinlich ist es dieser. Der fällt nämlich immer sehr auf und viele Menschen kennen ihn. Johannes aber trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden und aß Heuschrecken und wilden Honig. Warum hat Markus wohl diese Information über die Mode und die Ernährung oder Essgewohnheiten von diesem exzentrischen Täufer namens Johannes publik gemacht? Warum hat er das da reingeschrieben? Der Grund ist, dass die damaligen Leser oder auch die das gehört haben, dieses Evangeliums, bei dieser Beschreibung von Johannes dem Täufer sofort an das Alte Testament gedacht haben. Ihnen würde die Beschreibung von dem Propheten Elia in den Sinn kommen. So wie es sich in 2. Könige 1, Vers 8 findet. Dort lesen wir, sie sagten zu ihm, es war ein Mann mit einem haarigen Mantel bekleidet und an seinen Hüften gegürtet mit einem ledernen Schurz. Da sagte er, gemeint ist hier der König, das ist Elia, der Tischbiter. Bei dieser Beschreibung wusste der König sofort, dass Elia gemeint war, weil er dieses Gewand mit dem ledernen Gurt bzw. Schurz trug. Aber mehr noch, Maleachi, der Prophet, den Markus hier auch zitiert hat, er hat auch prophezeit, dass Gott Elia schicken würde. Wir sehen dies in Malachi 4, Vers 5. Da gibt es unterschiedliche Einteilungen in den Bibeln. Entweder Malachi 4, Vers 5 oder Malachi 3, Vers 23. Also habt ihr vielleicht schon mal oder haben Sie vielleicht schon mal bemerkt, dass das Versmaß im Alten Testament manchmal ein bisschen anders ist. Dort steht geschrieben, siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Das heißt, dass er noch vor dem Tag des Gerichts der Wiederkunft Jesu den Propheten Elia schicken wird. Und was Markus hier macht, ist, dass er sagt, dass die Funktion von Elia von Johannes dem Täufer vergleichbar ist. Die Funktionen sind vergleichbar. Dieser ist es, der die Ankunft Jesu ausruft und den Weg ebnet. Wer hat all diese soeben genannten Prophetien erfüllt? Johannes der Täufer. Wir lesen in Jesaja 40, Vers 3, es ruft eine Stimme in der Wüste, bereitet dem Herrn einen Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Wir sehen also, dass der Ledergurt und der haarige Mantel Schlüssel sind, um zu erkennen, dass dieser der Prophet Elia ist. Dieser ist es, der versprochen und prophezeit wurde. Elia ist Johannes, der Täufer. Jesus selbst nahm diese Prophetie aus dem Buch Malachi und wandte sie auf Johannes, den Täufer, an. Auch Johannes, der Täufer, wusste, dass er diesen Dienst des Elia hatte. Markus folgte damit lediglich dem, was Jesus und Johannes, der Täufer, selbst über seinen Dienst sagten. Johannes war nämlich genau da, wo er der Prophetie entsprechend sein sollte, in der Wüste. Würdet ihr solch einen Dienst tun, dann würdet ihr sicherlich dorthin gehen, wo viele Menschen sind. Ich habe mal nachgeguckt, vor dem Rathaus in Osnabrück vielleicht. Oder wenn man in Hannover ist, auf dem Kopke. Oder vielleicht, weil es die Hauptstadt ist, in Berlin. Oder New York ist auch ganz gut. Oder Dubai. Oder Jerusalem. Ja, das wären die Orte, die wir uns vielleicht auswählen würden. Ja, nicht so Johannes der Täufer. Er war in der Wüste. So wie es prophezeit war, Jahrhunderte zuvor. Und schauen wir genauer, was Johannes der Täufer tat, dann sehen wir in Vers 4, Johannes der Täufer war in der Wüste und predigte die Taufe zur Buße, zur Vergebung der Sünden. Er predigte und taufte. Genau das hatten die Propheten auch prophezeit. Er war ein Bote, ein Angelos im Griechischen. In einigen Übersetzungen steht an dieser Stelle Engel. Und ein Engel ist ein Bote Gottes. Bringer der guten Botschaft. Und das war genau das, was Johannes predigte. Und er taufte. Was war das für eine Taufe? Nun, es ist letztendlich ein Sündenbekenntnis gewesen, diese Taufe. Es gab im Alten Testament ähnliches, rituale Waschungen und ein Sündenbekenntnis. Was Johannes hier tat, war also die Juden zum Sündenbekenntnis aufzurufen, dass sie öffentlich ihre eigene Sündhaftigkeit eingestehen und Buße tun sollten. Das heißt, sich von der Sünde abzuwenden. Und das war nüchtern betrachtet der reine Wahnsinn. Den Juden zu sagen, tut Buße. Gottes Volk zu sagen, tut Buße. Das war der reine Wahnsinn. Johannes der Täufer rief Gottes Volk, die Juden, zur Taufe und Buße auf. Denn bis zu jenem Zeitpunkt waren es nur die Heiden, die getauft worden waren. Das waren Heiden, die dem Judentum beigetreten sind. Man nannte sie auch Proselyten und spricht von der sogenannten Proselytentaufe. Wer kein Jude war und ein Jude werden wollte, der musste getauft werden, musste bekennen, dass er unwürdig war, dass er unrein war und gereinigt und gesäubert werden musste durch den Geist Gottes, um ein Teil seines Volkes zu sein. Aber hier steht nun Johannes der Täufer und sagt den Juden selbst, dass sie getauft werden müssten. Johannes der Täufer sagt damit letztendlich, dass sie durch ihre eigenen Sünden nicht mehr Gottes Volk sein können. Wenn ihr zu Gottes Volk gehören wollt, dann müsst auch ihr euch taufen lassen. Müsst bekennen, dass ihr schuldig seid, dass ihr unwürdig seid, dass ihr unrein seid und dass ihr durch den Geist gereinigt und gesäubert werden müsst. Und auch ihr, die ihr dem Erbe nach Gottes Volk seid, müsst eure Sünden bekennen und Buße tun, um ein Teil von Gottes auserwählten Volk zu sein. Solch eine Botschaft schlug natürlich wie eine Bombe ein. Und sie war es, die den Weg bereitete. So, dass die Juden wieder zu Sinnen kamen, beziehungsweise nach Gottes Sinn waren. Nun, Buße war nichts Neues, aber die Dringlichkeit, mit der Johannes der Täufer die Buße predigte, die war neu. Dass der Herr nun kommen sollte, das war alles neu. Jetzt müsst ihr euch entscheiden, und die Art und Weise, wie es Johannes der Täufer tat, war die Taufe. Eine solche Botschaft war schon sensationell. Das war natürlich auch historisch interessant für die Juden. Sie lebten in ihrem Land, aber es war besetzt. Das Palästina des ersten Jahrhunderts brauchte ein Evangelium, eine frohe Botschaft. Sie brauchten eine gute Nachricht, denn es herrschte zu jener Zeit viel Gewalt in diesem Israel. Dort regierten die Römer mit militärischer Kraft. Sie lebten von den Schätzen des Landes, versklavten die Menschen, vergewaltigten die Frauen. Es war ein furchtbarer Zustand oder es war eine furchtbare Besatzermacht. Und viele der reicheren Juden kooperierten sogar mit diesen Besatzern, natürlich um dann mehr Sicherheit, aber auch mehr Geld zu bekommen. Es lief also drunter und drüber. Und wieder trat jemand auf, und immer wieder trat jemand auf und sagte, er habe eine Lösung. Das Volk oder die Völker waren vollkommen instabil zu jener Zeit und alles schien hochexplosiv zu sein. Und inmitten von all dem wunderten sich die Menschen, wo denn nun in all diesem Tohuwabohu Gott sei. Das war der Zustand damals. 400 Jahre hatte es nun schon keinen Propheten gegeben. Seitdem Maleachi verstummt war, schien auch Gott verstummt zu sein. Wie kann Gott dies zulassen? Dass wir doch Gottes Volk sind, beziehungsweise ein Volk sind, das an ihn glaubt. Es hatte sich in dieser Zeit schon eine Haltung der Messias-Erwartung in diesem Volk, den palästinensischen Juden, breit gemacht. Im Alten Testament gab es Ideen, beziehungsweise Prophetien, eines kommenden Messias. Aber nie zuvor waren diese Prophetien so ernst genommen worden. Zur Zeit des Herodes war diese Idee, diese Hoffnung auf einen Messias, einen König der Juden, besonders wach geworden. So wach wie nie zuvor. Darum ließ Herodes zum Beispiel auch alle Säuglinge töten, weil auch ihm diese Erwartung des kommenden Messias zu Ohren gekommen war. Somit lag diese Idee sozusagen in der Luft. Und dies ist die Situation, in die Johannes der Täufer hineintritt. Johannes, der Bote des Messias, dessen Kommen bereits Jahrhunderte zuvor prophezeit war. Das Bühnenbild war fertig, die Luft war geladen. Was würde passieren? Ist dies der eine? Werden unsere Sorgen nun ein Ende finden? Hört Gott uns jetzt zu guter Letzt? Und so war es, dass Johannes' Auftreten in der Wildnis der Wüste eine reine Sensation war. Und dann predigte er auch noch, dass die Juden sich taufen lassen sollen, um Gottes Volk zu werden. Josephus, der jüdische Geschichtsschreiber und Historiker, schreibt auch über Johannes dem Täufer. Er sagt, dass der König Herodes sich Sorgen über Johannes den Täufer machte, weil dieser so populär geworden war. Er fürchtete, dass Johannes eine Revolution herbeiführen könnte. Und aus diesem Grund ließ er Johannes den Täufer gefangen nehmen. Unsere Passage, die wir heute studieren, spricht auch davon. Und es ging zu ihm hinaus das ganze jüdische Land und alle Leute von Jerusalem und ließen sich von ihm taufen im Jordan und bekannten ihre Sünden. Ja, der Geschichtsschreiber schreibt es, die Bibel schreibt es auch, es deckt sich. Vers 5 war das. Johannes Predigt bzw. Botschaft bewegte die Welt und erschütterte sie. Und schauen wir, was Johannes der Täufer gesagt hat. Er predigte dort in der Wüste, rief auf zur Buße, zum Sündenbekenntnis. Das lesen wir in den Versen 4. Oder im Vers 4. Im Vers 7 lesen wir, und predigte und sprach, es kam einer nach mir. Es kommt einer nach mir, der ist stärker als ich, und ich bin nicht wert, dass ich mich vor ihm bücke und die Riemen seiner Schuhe löse. Ich taufe euch mit Wasser, aber er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Johannes' Wirken war somit der Anfang des Evangeliums von Jesus. Seine Aufgabe war die Vorbereitung für den Weg Jesu. Markus sagt uns somit, dass nicht nur das Alte Testament auf Jesus hinweist, sondern auch der Dienst des Johannes auf Jesus zeigt. Johannes machte nicht auf sich aufmerksam, sondern auf Jesus. Was wir also in dieser Passage, Markus 1, die Verse 1 bis 8, sehen, ist die Ausrichtung auf Jesus Christus. Christus ist das Zentrum und nichts sonst. Schauen wir wieder auf Vers 1. Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Lassen Sie mich eine Frage stellen. Was ist in dem Herzen Ihres Christseins? Für manche ist das Christentum so eine Art Variable, in die sie ihre eigenen persönlichen Werte hineinlegen können, ihre eigenen sozialen Ziele hineinlegen können. Vielleicht meinen sie, dass es um Selbstachtung geht, vielleicht um Selbstbeherrschung, die wesentlich ist, um zum Beispiel eine Alkoholsünde oder eine andere Sünde in den Griff zu bekommen. Vielleicht ist es der Kampf mit dem Zorn und der Wut, die es zu bändigen gilt. Vielleicht ehren sie das Glücklichsein. Vielleicht haben sie vor einigen Wochen von Tiger Woods, dem besten Golfspieler, gelesen und Brit Hume, der dazu geschrieben hat, Brit Hume ist ein Journalist in den USA, sehr bekannter Christ, und er hat geschrieben, Tiger, nimm den christlichen Glauben an, dann kannst du ein neues Leben beginnen und bist ein tolles Beispiel für die Welt. Vielleicht aber ist dir auch der Sinn des Lebens etwas, was du wertschätzt. Vielleicht geht es dir um soziale Gerechtigkeit oder um Versöhnung verschiedener Rassen. Vielleicht geht es dir um Kirche, Gemeinde, Politik, politisch aktiv zu sein. Vielleicht ist es Gesundheit oder Reichtum. Man könnte diese Liste weiter und weiter und weiter führen. Aber mein Freund, was immer du zum Herz deines Christentums erhebst, das nicht Jesus Christus ist, dann ist es auch nicht das Christentum, wie es in der Bibel beschrieben ist. Markus fällt gleich mit der Tür ins Haus und zeigt, dass es um die Zentralität Christi im Leben des Einzelnen geht. Er ist der Mittelpunkt. So beginnt Markus sein Evangelium und so wollte er auch weitergehen. Der Brennpunkt des Christentums ist Christus. Nie wird es Einheit in einer Kirche geben, wenn es um Musikstile geht oder darum, wie man verschiedene Altersgruppen oder soziale Schichten ansprechen soll. Und wenn wir trotzdem in den Mittelpunkt stellen, und wenn wir das trotzdem in den Mittelpunkt stellen, dann ist es nicht die Art der Einheit, die wir haben wollen oder sollten. Die Einheit, die wir wollen, ist nur da zu finden, wo Jesus Christus das Zentrum ist. Er ist das Zentrum und er ist das Einzige, was jeder Einzelne von uns, der heute Morgen hier sitzt, gemeinsam hat oder haben sollte. Jesus Christus, er ist das Zentrum des Christentums. Er ist es, um den es geht. Es geht nicht darum, das eine oder andere Problem zu lösen oder einen Weg zu finden, um ein Ziel, das man sich gesteckt hat, zu erreichen. Klar löst Gott uns Probleme, die wir haben. Aber unser Glaube muss nicht auf die Lösung all unserer oder nur einiger unserer Probleme ausgerichtet sein. Wenn wir nicht Jesus allein zum Ziel haben, dann haben wir einen anderen Glauben, einen nichtchristlichen Glauben. Jesus ist das Zentrum des Glaubens. Und sehen wir uns die ersten 8 Verse noch einmal an, um zu sehen, warum dies so ist. An dem, was Johannes der Täufer predigt, sehen wir schon, dass Johannes zu Jesus aufschaute. Vers 7. Es kommt einer nach mir, der ist stärker als ich, und ich bin nicht wert, dass ich mich vor ihm bücke und die Riemen seiner Schuhe löse. Ich taufe euch mit Wasser, aber er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Johannes merkte, dass seine Wassertaufe vergleichsweise unwichtig war. Christus würde mit dem Heiligen Geist taufen. Also Johannes bereitete den Weg, aber er war nicht der Erlöser. Er ist nicht der Erlöser. Und diese Passage zeigt sehr genau, dass es einen Mächtigeren gibt, einen, der alles kann. Denn mit dem Heiligen Geist taufen, das kann nur Gott. Einer, der reinigen und heiligen kann. Und wer sollte dies tun, außer Gott selbst? Wie würdest du reagieren, wenn du erfahren würdest, dass Gott kommt? Gibt es jemanden, bei dem du nervös werden würdest, wenn du ihn treffen würdest? Gibt es für dich diesen entscheidenden Unterschied zwischen Gott und jedem anderen Menschen? Wie würdest du oder wie würden sie sich fühlen, wenn sie Gott treffen würden? Das war die Botschaft, die Johannes der Täufer predigte. Die Juden sollten Buße tun, denn Gott würde kommen. Ich kann schon verstehen, dass man nervös wird, aber Johannes der Täufer und Markus sagen hier, dass genau darin das Evangelium besteht. Und das Evangelium bedeutet übersetzt gute Nachricht oder wichtige Nachricht. Wenn in Rom zum Beispiel ein Thronerbe geboren wurde, dann nannte man dies damals das Evangelium, auf Griechisch Euangelion und Englisch the Gospel. Oder wenn der Erbe dann den Thron bestieg, dann wurde das Euangelion im ganzen Lande verkündet. Solch eine wichtige Nachricht wurde vom Boten im ganzen Reich verkündet. Das ganze Volk wusste davon. Und so sagte auch Markus hier, dies sind wichtige Nachrichten. Das Anbrechen eines Königreiches, seiner Regentschaft, fand ihren Anfang. Aber es war nicht nur eine wichtige Nachricht, sondern auch eine gute Nachricht. Es ist eine gute Nachricht, denn sie bedeutet Erlösung und Vergebung der Sünden. Johannes ruft nicht nur nach Buße, sondern auch nach der Vergebung oder ruft dazu auf. Johannes lässt die Menschen wissen, dass der größte Richter kommt, aber dass es auch Vergebung der Sünden gibt und dass es die Möglichkeit der Wiederherstellung der Beziehung mit Gott gibt. Wenn der Erlöser kommt, das sind gute Nachrichten. Wenn du verstehst, wer Jesus Christus ist und du ihm im Zentrum deines, zum Leben deines Zentrum machst, dann verändert dies dein Leben. Das wird deinem Leben eine Richtung geben. Denn Gott ist der, der das Zentrum deines Lebens sein soll, möchte und sein muss. Ihr kennt vielleicht diese wirren Bilder, die man lange genug betrachtet, die sind so ganz bunt und man guckt drauf und denkt, was soll das? Aber wenn man sie lang genug betrachtet, dann stellt man auf einmal fest, das ist ein dreidimensionales Bild und irgendein Image, irgendein Bild springt einen dann dort an. So geht es vielleicht manchen, die jahrelang in die Kirche gehen und plötzlich erkennen, dass Jesus Gott ist und dass das Zentrum und die Ausrichtung deines oder ihres Lebens Jesus sein soll. So beginnt Markus das Evangelium. Und das ist eine wunderbare Nachricht. Solch eine verstandene Botschaft wird dein oder wird ihr Leben vollkommen verändern. Ich weiß nicht, wie sehr und genau ihr oder sie Jesus sehen, aber Markus und Johannes der Täufer sehen es ganz klar. Er ist Gott und damit beginnt das Evangelium. Amen. Ich möchte noch zusammen beten. Herr, die Prophetien, der Dienst von Johannes dem Täufer und viele andere Aussagen der Bibel zeigen uns so klar, wer Jesus ist. Herr, wir danken dir, dass du dich uns so klar in Jesus Christus offenbart hast. Wir bekennen jedoch auch, dass es für viele von uns heute Morgen hier noch unklar sein könnte. Wir wissen vielleicht nicht richtig, wer du bist. Wir beten, dass du, Herr, dich jedem, dem es heute Morgen hier so geht, offenbarst. Wir beten, dass wir heute klarer oder klar sehen, wer Jesus Christus ist. Wir beten auch, Herr, dass du uns das Geschenk des Glaubens gibst, so wie wir es im Brief an die Epheser lesen, so dass wir erkennen können, dass Jesus Christus das Herz und die Seele unseres Glaubens und damit auch unseres Lebens sein soll. Wir beten, dass du dies dir zur Ehre durch Jesus Christus tust. Amen.
Vielen Dank, Detlef.
Ja.